Ich habe sogar einen Eyecatcher dabei, guckt. Falls ich das irgendwie vergesse, wegzuräumen nach der Predigt, räumt es bitte auf. Nicht, dass wir hier noch mit den Kindern irgendwie, genau. Ja, ich freue mich erstmal hier sein zu dürfen und hier vorne stehen zu dürfen. Kurz durch die Reihen gucken, wer so da ist. Mit dem Thema Werkzeuge Gottes. Ich fange mal damit an. Das war mein erster Werkzeugkasten, den mir meine Eltern geschenkt haben, als ich in meine erste kleine Wohnung gezogen bin. Okay. Die echten Handwerker lachen jetzt. Ja. Schon mal nicht schlecht. Ne? So. Der ist nicht allzu groß, aber der war perfekt und passend für meine Wohnung, weil es dort einfach nicht so viel zu machen gab. Ja. Der Glühbirne auswechseln ging auch ohne das Ding. Ne? Aber spätestens nach dem Umzug mit meiner Frau in eine Wohnung mit auf einmal Keller, Garten, Garage, habe ich auf einmal festgestellt, dass der meine handwerklichen Bedürfnisse gar nicht mehr so befriedigt. Ja? Er reicht nicht mehr. Und obwohl er für den ursprünglichen Zweck voll passend war, ja, war der Werkzeugkasten von einem Moment auf den anderen völlig ungenügend. Und dann lief das so ab. Ich brauche eine Rohrzange. Der hat ja nicht mal eine Rohrzange. Der hat ja, ich muss im Baumarkt gehen, ich muss mir eine Rohrzange kaufen. Nachgekauft. Samstag später, ich bräuchte einen Gummihammer. Da ist ja nicht mal ein Gummihammer drin. Gut, der ist wahrscheinlich nicht in jedem Werkzeugkasten. Ich muss einen Gummihammer kaufen gehen. Ach, wenn wir schon mal hier sind, bräuchte ich noch einen Vorschlaghammer. Meine Frau ruft, du brauchst keinen Vorschlaghammer. Dein Papa hat einen und so oft wie du den brauchst, gehst du einfach zu ihm und leihst den aus. Sie hat recht behalten, ich habe keinen Vorschlaghammer gekauft. Mit diesem Vorschlaghammer konnte man auch unseren Gartenzaun aufbauen. Ja, der ist ja noch recht klein, da gibt es ja Dinger, das glaubst du gar nicht. aber was den Vogel abgeschossen hat, ist, als ich einen Samstag irgendwas schrauben wollte, ich in den Werkzeugkasten reinschaute und sagte, ich brauche einen 15er Schraubenschlüssel. Die Reihe, die ist ja gar nicht vollständig. Wer baut nur solche Werkzeugkästen? Das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Ich wurde richtig sauer auf den Werkzeugkasten, auf den Hersteller. Ich war fix und alle. Obwohl er doch für seinen ursprünglichen Zweck völlig ausreichend war. Ich hatte in unserer neuen Wohnsituation einfach falsche Erwartungen an diesen Werkzeugkasten. Ja? Und an das Werkzeug da drin. Er genügte mir nicht mehr. Gott, unser Schöpfer, der hat auch einen Werkzeugkasten, wenn man so will. Über die Jahrtausende hinweg gebrauchte Gott immer wieder Menschen, Männer und Frauen als Werkzeuge, um einen bestimmten Zweck in dieser Welt zu erfüllen. Und aus diesem Werkzeugkasten Gottes, da möchte ich heute zwei besondere Werkzeuge herausgreifen und über sie sprechen. Darüber, wie sie waren und wie die Gesellschaft mit ihnen umgegangen ist. Wie die Menschen sie einerseits als Werkzeuge Gottes erkannt und anerkannt haben und auf der anderen Seite extrem an ihnen herumnörgelten und mit diesen Werkzeugen Gottes unzufrieden waren. Genauso wie ich mit meinem alten Werkzeugkasten. Und warum? Weil sie das nicht das taten, was ich wollte, die Werkzeuge. Sie tanzten nicht nach meiner Pfeife. Neben Begeisterung auf der einen Seite gab es damals in der Bevölkerung für diese Werkzeuge Gottes viel Unzufriedenheit. Vor allem auch angesteckt durch die falschen Vorstellungen und falschen Erwartungen der damaligen religiösen Führer dieser Zeit. den Pharisäern zum Beispiel oder Schriftgelehrten, manchen Schriftgelehrten, die sich selbst als die religiöse Elite sahen und dem Volk, den Menschen, der Gesellschaft stets vorgeben wollten, was sie zu glauben haben, was sie zu denken haben, wie sie zu handeln haben. Die erste Person, über die ich reden möchte, die als ein Werkzeug Gottes in die Geschichte der Menschheit einging, hieß Johannes. In der Geschichtsschreibung oft mit dem Zusatz versehen, der Täufer. Johannes der Täufer, ein Werkzeug Gottes. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, da lesen wir folgenden Satz. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Wer war dieser Mann? Was zeichnet ihn aus? Wie ging man mit ihm um in der Gesellschaft? Was war seine Aufgabe? Die Quelle allen Lebens, die ewige, vollkommene Persönlichkeitsmerkmale, aufweisende Quelle allen Lebens, das ewige Leben hinter allen Dingen, die existieren, in unseren Kreisen auch Gott oder Schöpfer genannt, der die Entscheidung traf, aus dem Nichts ein Universum zu schaffen, traf die Entscheidung, als Mensch in seine eigene Schöpfung zu kommen, um sich uns zu zeigen, wie er ist, um uns Menschen, die wir seit dem Abfall von ihm in Rebellion lebend, die wir weder mit uns selbst, noch mit unserem Nachbarn, mit unserem Nächsten, noch mit den Nationen um uns herum, noch mit Gott selbst wirklich und wahrhaftig dauerhaft in Frieden leben und im Reinen sind, um uns Menschen wieder mit sich zu versöhnen, Frieden zu schaffen für den, der das will. Und dieses Ereignis, dass der Schöpfer selbst Mensch wurde, Menschengestalt annahm, so wie wir, in Jesus, das stand zu der Zeit von Johannes dem Täufer unmittelbar bevor. Das größte Ereignis eigentlich in der Geschichte der Menschheit, das bis heute im Jahr 2023 nach Christus unseren Kalender bestimmt. Gott wird Mensch. Zeigt sich uns, wie er ist. Er kam, um sich mit uns zu versöhnen, wer das will. Sowas gab es vorher noch nie in dieser Welt. Es gab Propheten, die das Jahrhunderte vorher angekündigt haben. Ja, man hat vor, weiß ich, wie vielen Jahren hat man Schriftrollen gefunden, irgendwo im Nahen Osten. Kenne ich mich nicht so gut aus damit. Da stand das alles drin. Die waren Jahrhunderte vergraben. Es wurde angekündigt, dass das kommen wird, dass das geschehen wird, dass der Messias kommt, der Gesalbte Christus. Aber jetzt war eine ganz andere Zeit. Das, was bisher nur vorhergesagt wurde, Jahrhunderte vorher, das sollte jetzt geschehen. Gott, das ewige Leben, kommt in Christus als Mensch in seine eigene Schöpfung. Und die Aufgabe des Johannes war es, die Menschen auf genau dieses Ereignis vorzubereiten, darauf einzustimmen, auf die Ankunft des Herrn, sie zur Umkehr aufzurufen von ihren gottlosen Wegen, mit denen sie jedem Schaden zufügten, sich ihrem Gott wieder zuzuwenden, der ihren Vorfahren so viel Gutes getan hat. In zwei, drei Sätzen, die Aufgabe des Johannes war, das Aufeinandertreffen von Menschen und Gott in Christus vorzubereiten. Für seine Ankunft den Weg zu ebnen. Durch seine Predigt bei den Menschen vorbereitete Herzen zu schaffen. Weil Gott stolpert nicht einfach so in unser Leben und sagt, hier bin ich. Das hat er nicht so gedacht. Er hat einen Wegbereiter gehabt in Johannes, dem Täufer. Das war seine Aufgabe. Und genau dazu kam Johannes. Und wir lesen gleich zu Beginn im Johannesevangelium Folgendes. Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort Jesus. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der das Wort ist, Jesus, war von Anfang an bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden und es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht, auf Jesus hinzuweisen, damit durch ihn alle an ihn glauben. Er selbst, Johannes, war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Aber den, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Das war der Auftrag von Johannes. Und um ihn noch kurz ein bisschen kennenzulernen, lese ich gerade einfach noch ein paar Zeilen aus der Bibel vor über ihn. In Lukas Evangelium 3 lesen wir eine Zeitangabe, wie man sie damals so geschrieben hat. Ja. Es war im 15. Jahr der Regierung des römischen Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Antipas regierte als Fürst in Galiläa. Würde sich heute ganz anders anhören. Ja, zur Zeit des Bundeskanzlers und des Bürgermeisters so und so. Für uns ist diese Zeitangabe ein bisschen ungewöhnlich, aber so wurde die Bibel geschrieben. Ja. Also im 15. Jahr der Regierung des römischen Kaisers Tiberius. Zu jener Zeit kam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Das Wort Gottes erging an ihn. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren, sich taufen zu lassen, um Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Dadurch erfüllte sich, was in dem Buch des Propheten Jesaja, auch viele Jahrhunderte davor schon aufgeschrieben, was dort stand. Da stand, hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Und in Vers 6, die ganze Welt soll die Rettung, das Heil sehen, die von Gott kommt. In Christus. Und die Menschen, die kamen in großer Zahl, um sich von ihm taufen zu lassen, als Zeichen ihrer Herzensumkehr, ihrer echten Rückbesinnung. Nicht so eine heuchlerische, ja, Gott und so weiter, sondern eine echte Rückbesinnung und auf seinen perfekten moralischen Maßstab. Und als ich die Predigt so vorbereitet habe, da musste ich an meine Vergangenheit denken. Viele wissen das ja, ich war früher ein regelmäßiger Stadiongänger, in Frankfurt und ich fand das manchmal sehr beeindruckend. So um 15 Uhr am Samstag, wenn ein Heimspiel war, wenn du dich so ungefähr um 15 Uhr in einem Radius von 1 Kilometer um das Stadion irgendwo hingestellt hast, da kamen Scharen. Die gingen alle an diesen einen Ort, wo ich wusste, da bin ich auch gleich. In Schals und Fahnen und hast du nicht gesehen, alle in Scharen an diesen einen Ort. Und ich stelle mir das ungefähr so vor. Scharen von Menschen gingen zu diesem Mann, der da irgendwo in der Wüste predigt. Ja? In Markus 1 heißt es, die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Also da kann man wirklich von Schaden sprechen. Ja. Und jetzt kommt's. Johannes verkündete eine ganz klare Botschaft. Er hielt kein Blatt vor dem Mund. Er beschönigte nichts. Er redete den Leuten überhaupt nicht nach dem Mund. Er predigte einfach nur Wahrheit. Er predigte nicht das, was die Leute hören wollten, sondern was sie hören sollten. Das Kennzeichen eines echten Propheten Gottes ist genau das. Er war ein Sprachrohr Gottes. Und er wies keinesfalls nur die einfachen Leute irgendwie zurecht, ja? Sondern er sprach auch zu den damaligen religiösen Führern und egal ob politisch, religiös, er rief sie auf, Früchte zu bringen, die zeigen, dass es ihnen mit ihrer Umkehr zu Gott wirklich ernst ist und dass sie keine Heuchler sein sollen. Er sprach zu allen. auch zu den Zolleinnehmern. Zolleinnehmer, da habe ich immer so drüber weggelesen, jahrelang. Die waren bei den Juden total verhasst. Das waren oft auch Leute aus dem eigenen Volk, die für die Besatzer, für die Römer, die ja dieses Land besetzt hatten, das Geld eintrieben. Und wisst ihr, was sie die gemacht haben? Die haben nicht nur das Geld eingetrieben, was sie eintreiben sollten, sondern haben auf korrupte Weise mehr von den Menschen verlangt. Sie haben sich bereichert. Und die wachen auf einmal auf und sagen, Meister, was sollen wir tun? Johannes sagt, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. In anderen Worten, hört auf mit eurer Korruption. Das könnte man durch sämtliche Länder dieser Welt mal durchpredigen. Hört auf mit dieser Korruption. Und was ich auch krass fand, selbst die Besatzersoldaten, die Römer, die nicht so gläubig waren wie die Juden, selbst die wurden auf einmal hellhörig. Meister, was sollen wir tun? Müssen wir überlegen. Einer mit einer Waffe, total die Macht, wird auf einmal klein und fragt, was soll ich tun? Und er sagt, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden, den ihr als Soldaten bekommt. Was seine Predigt betraf, war Johannes ohne Menschenfurcht. Vermutlich hat er sich ab und zu mal gefürchtet. Ja, darüber schweigt die Bibel, aber seine Predigt war ohne Menschenfurcht. Er war ein Mann Gottes durch und durch. Und er sagte den Menschen die Wahrheit. Er tadelte sogar den Fürsten von Galiläa namens Herodes. Einen hohen Mann, wirklich einen sehr hohen Mann, weil dieser seinem eigenen Bruder die Frau weggenommen hat. Und er hielt ihm außerdem noch all das weitere Böse vor, das er so getan hat. Also auch bei ihm nahm er überhaupt kein Blatt vorm Mund. Johannes war der Wahrheit verpflichtet. Er trachtete nicht danach, Ehre von den Menschen zu bekommen. Aber er wurde dafür ins Gefängnis geworfen, von dem Herodes. Einfach nur dafür, weil er ihm die Wahrheit gesagt hat, dass er ihm nicht seine Frau wegnehmen soll, seinen Bruder. Und später bezahlte Johannes sogar mit seinem Leben, im Dienst der Wahrheit. Gott ist Wahrheit. Was aber interessant ist, Herodes hatte trotzdem Hochachtung vor Johannes. In gewisser Weise fürchtete er sogar den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Tief in sich drin wusste er das. Und er hörte ihm eigentlich gern zu, auch wenn er manchmal in große Unruhe geriet, weil Johannes Gottes Wahrheiten aussprach, die sein Leben durchleuchteten. Wie bei uns allen, wenn wir zu Gott kommen, wird unser Leben durchleuchtet. Und so ist das. Wir können jemand gerne zuhören, weil er die Wahrheiten Gottes ausspricht. Und dann kann es aber sein, dass da gibt es dann Dinge, die wollen wir nicht mehr hören. Die wollen wir nicht mehr hören. Die beunruhigen uns. Das ist dann zu viel bis hierhin und nicht weiter. Das ist zu viel Licht, was da in mein Leben eindringen will. Ein bisschen Gott, ja. Aber Gott kommt bloß nicht komplett in mein Leben rein. Frage, lassen wir Gottes Wahrheit und Weisheit zu in unserem Leben? Wollen wir das überhaupt? Darf Gott uns überhaupt noch was sagen? Wir sind ja fertig mit Gott, ne, hier im Westen. Genau wie Jesus das angekündigt hat. Den Zustand, den wir haben und noch schlimmer haben werden in der Gesellschaft, wird zunehmen. Hat er gesagt, bevor er wiederkommt, wird es genau so aussehen. Leute werden den Glauben den Rücken kehren. Ich schließe das erste Werkzeug Gottes ab. Johannes war ein Mann Gottes. Die Heilige Schrift gibt ihm das Zeugnis, dass er schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt war. Ich weiß nicht, ob die Bibel über irgendjemanden sowas sagt. Ich glaube nicht. Er trank weder Wein noch starkes Getränk. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, da er in Israel öffentlich auftrat. Dort lebte er zurückgezogen. Er trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen ledernen Gürtel, einen Lederriemen vermute ich mal. Er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er lebte enthaltsam wie ein Asket. Das war Johannes. Ein Werkzeug Gottes. Aber nicht unbedingt durch seinen asketischen Lebensstil, das möchte ich auch klarstellen. sondern vor allem durch das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben. Gar nicht so einfach, die Blätter hier immer umzublättern. Das war das erste Werkzeug. Und das zweite Werkzeug kam. Er kam. Dann kam er. Der Messias. Der Gesalbte. Der Christus. Der, auf den die Menschen so lange gewartet haben, kam. Sohn des lebendigen Gottes. Gott wird Mensch. Hebräer 1 stellt uns das so vor. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Im Internet heißt es, dass es Albert Einstein gesagt haben soll, aber ich bin mir nicht sicher, weil das Internet ist ja nicht nur Wahrheit. Ne? Du weißt ja heute gar nicht mehr, was ist noch Wahrheit. Da steht ein Satz als Zitat. In Christus hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ich habe keine Ahnung, ob der das jemals gesagt hat, dieser Mann, der Einstein, aber dieser Satz, der so war, in Christus hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Und dieser kam und er wirkte im Volk, predigte wie kein anderer. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch, sagten einige Diener der religiösen Elite, die ihn festnehmen sollten, aber nicht konnten, weil die Zeit noch nicht gekommen war, ihn abzuführen wie einen Verbrecher, was Gott später zuließ. Die Bibel sagt, die Volksmengen erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Sein moralischer Maßstab war ein nie zuvor dagewesener, der war so hoch, fast unhaltbar und doch so krass moralisch, wo wir auch teilweise noch heute von zehren, dass das überhaupt mal jemand gesagt hat. Er predigte wie kein anderer zuvor. Aber er predigte nicht nur, sondern untermauerte seine Gottesstellung durch Taten und Werke, die kein Mensch hätte tun können. Er gab Blinden das Augenlicht zurück. Er heilte von Plagen geplagte und von Krankheiten geplagte Menschen. Er trieb Menschen, die einen unreinen Geist haben. Und ja, Leute, das gibt's wirklich. Ich kenne Fälle, die frei wurden von so etwas. Er befreite diese Menschen von geistlichen Bindungen. Er tat eigentlich nur Gutes, als er hier war. Und Johannes der Täufer, der inzwischen im Gefängnis saß, der Jesus kurz vorher noch unter der Gewissheit des Heiligen Geistes als den verkündigt hat, der kommen soll, sitzt im Kerker. In einer Stunde der Verzweiflung. Er hat ihn vorher noch verkündigt, das ist der kommen soll. Und auf einmal sitzt er in dem Kerker und verzweifelt. Und er musste, der war so verzweifelt, der hat zwei seiner Jünger genommen und gesagt, geht bitte zu diesem Mann hin, zu diesem Jesus, der da predigt. Bitte lasst ihn fragen, bist du der kommen soll oder sollen wir auf jemand anderes warten? Und Jesus sagt zu diesen zwei Jüngern in Lukas 7, 22, geht hin zu meinem Johannes, berichtet ihm, was ihr gesehen und was ihr gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium, die gute Botschaft verkündigt. Glückselig ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Und Johannes, der die Heiligen Schriften genau kannte, der wusste mit dieser einen Antwort, dass Jesus exakt das tat, was die Heiligen Schriften über ihn vorhergesagt hatten. Der hat keine weitere Aussage mehr benötigt. Und ich stelle mir vor, das ist jetzt mein Gedanke, ja, ich gehe kurz von der Bibel weg, ich stelle mir vor, wie er in seiner Zelle sitzt und in diesem Moment, in dieser Finsternis, ein Licht Gottes bei ihm aufgeht. Nicht physisch, sondern geistlich. Wie Licht Gottes in sein Leben kommt, der Friede Gottes auf ihn kommt, weil Gott durch dieses Wort zu ihm sprach. In dieser prekären Lage im Gefängnis. Und Jesus, der spürte den Aufruhr im Volk, den sowohl er als auch Johannes durch ihr Auftreten verursacht haben. Es gab göttlichen Aufruhr, es gab Erweckung. Das hat mein Evangelist gesagt, irgendwie so, Bei Erweckung gibt es immer Aufruhr. Manchmal gibt es auch Aufruhr ohne Erweckung, aber bei einer Erweckung gibt es immer Aufruhr. Fand ich klasse, den Satz. Und das war da, ne? Es gab geistliche Erweckung unter den Menschen. Auf der einen Seite Begeisterung für die Worte, für die Taten und die Lehre von den beiden, von Johannes und Jesus. Und auf der anderen Seite Missgunst, Neid, Furcht vor Machtverlust bei den Großen. Wie es hier immer ist in dieser Welt. Es geht immer nur um Machtverlust. Jeder will seine Macht. Ist egal, was nach mir kommt. Hauptsache, die Leute finden mich toll. Machtverlust. Jetzt, wo zwei Menschen zeitgleich mit einer solchen Vollmacht auftraten, die es vorher nicht gegeben hat im Land, in der Welt. Ich denke mir, hätten sie sich doch einfach nur gebeugt, diesen zwei demütigen Männern Gottes, Johannes und Jesus, hätten sie dem Ratschluss Gottes doch einfach nur recht gegeben. Sie wären errettet worden. Es gab Einzelne aus dieser Führungsriege, die erkannt haben, dieser Mann, der ist nicht normal. Ich habe hier einen Talar an und laufe in tollen Kleidern und mehr, aber ich brauche den. Ich weiß nicht, was, aber ich brauche den. Der spricht Worte ewigen Lebens. Und Jesus ergreift Johannes den Täufer in diesem Moment, als er diese Jünger von Johannes wieder weggeschickt hat, in seiner Predigt ans Volk auf und sagt Folgendes. Ich habe mir leider das Kapitel nicht hingeschrieben. Naja, es ist irgendwo auf jeden Fall Vers 24. Ich habe hier vorne einen sehr durchsichtigen Job, ihr könnt gerne nachher zu mir kommen und fragen, hey Sebastian, wo steht das? Ne? Erzähl uns nichts vom Pferd. Okay, er sagt, als die Boten des Johannes wieder weggegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Man beachte die Standhaftigkeit des Johannes in dem, was er sagte und wie er war. Nein? Was wolltet ihr da draußen sehen? Ein Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die Menschen in feiner Kleidung sind in den Königspalästen zu finden. Heute vielleicht im Versicherungsbüro. Aber feine Kleidung ist kein Garant für Wahrheit. Kein Garant für Wahrheit. Feine Kleidung ist kein Garant für Wahrheit. Okay? Entschuldigung, hab's jetzt gecheckt. Was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgingt in die Wüste? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und sogar mehr als das. Johannes ist der, über den die Schrift schreibt: Ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes. Und doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes, wir sind wie die Kinder, größer als er. Und alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer, hier haben wir sie wieder, sie gaben Gott in seinem Urteil Recht und haben sich taufen lassen von Johannes. Nur die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machten einen Plan zunichte, den Gott für sie hatte. Sie haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Und genauso wie sie dem ersten Werkzeug Gottes, Johannes, widerstrebten, so widerstrebten sie auch dem zweiten Werkzeug Gottes, dem ultimativen Werkzeug Gottes, dem Werkzeugmacher. Ich wünsche mir manchmal so einen Werkzeugkasten, der alles kann. Kennt ihr das? So eine Motorsäge drin, alles, was du brauchst. Er war da, Jesus, das ultimative Werkzeug. Auch ihm widerstrebten sie, dem Christus, Gott selbst. Obwohl er doch mit offenen Armen auf alle Menschen zugegangen ist. Er hat gesagt im Johannesevangelium, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er ist für alle Menschen gekommen. Und dieser berühmte Vers, ich lese ihn vor, ganz neu. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, der auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und im Johannes 12, 47 sagt er einmal selbst, Jesus, in einer, wo er zu den Leuten redet, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen oder zu richten, das kommt später, ja, sondern um die Welt zu retten. Ich bin jetzt gekommen, um die Welt zu retten. Und wir leben immer noch, Leute, in dieser Phase. Er ist immer noch gekommen, um zu retten. Wer das will. Und ich möchte euch jetzt, bevor wir später, in Aussicht, irgendwann zum Ende der Predigt kommen, möchte ich zuallererst mal, also ein bisschen was kommt noch, ja, aber möchte ich euch diese Wahrheit, dass er nicht gekommen ist, zu richten, sondern zu retten, noch an einer Szene in der Bibel veranschaulichen. Ich würde euch bitten, wenn ich gerade zwei Helfer haben könnte, zwei Helfer, freiwillige Helfer, Folgendes auszuteilen. Wer mag sich freiwillig melden? Danke, Sid. Jeder kriegt einen. Es müssten genügend sein eigentlich. Und auch hier die Bitte, ich vergesse es hundertprozentig nach der Predigt. Kann einer von euch beiden die wieder einsammeln danach? Weil damit die Kinder hier nicht Remi-Demi machen. Weil die sind nur ausgeliehen. Die würde ich gern wieder zurückgeben. Ich warte jetzt mal bitte ganz kurz, weil es sollte jeder einen haben. Das ist wie das Abendmahl austeilen, nur anders, ne? Lauter gefährlicher für mich hier vorne. Sorry, das ist das übrigens, was die Predigt verzögert. Wenn sie heute 40 oder 45 Minuten geht, ich kann nichts dafür. Ne? Weil es sitzt so langsam ist hier. Aber dazu möchte ich auch mal kurz was sagen. Wir muten unseren Kindern zu, 45 Minuten Zeug anzuhören, wo die Hälfte sie sowieso den Rest ihres Lebens nicht mehr brauchen. Und heute hörst du Worte ewigen Lebens. Heute hörst du Wahrheiten, die vielleicht dein ganzes Leben verändern, die deine Ewigkeit bestimmen. Ich finde es völlig okay, wenn die Predigt heute 40 Minuten geht oder 45 Minuten. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gezählt oder aufgenommen vorher. Ist okay, ne? Ich lockere das Ganze ja gerade so ein bisschen auf. Hoffe, dass keiner einschläft. Hat jetzt jeder einen Stein? Gibt es jemanden, der noch keinen Stein hat? Wer? Bitte. Und dann zoomen wir rein in eine Szene, die mich so bewegt, seit ich die Bibel das erste Mal aufgeschlagen habe. Sie findet sich in Johannes 8. Ich lese euch jetzt einfach vor, okay? Ich will auch einen Stein haben. Ich brauche einen. Ja. Du hast ja keinen mehr. Du sollst auch einen haben. Ich krieg den kleinsten. Ja, nicht so. Okay. Ich muss das auch mitfühlen, glaube ich. Jesus ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelt sich wieder um ihn. Er setzt sich und begann zu lehren. Auf einmal kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Frauen, die damals sowieso sehr schnell stigmatisiert wurden. In dem Beispiel ist es jetzt einfach eine Frau. Okay? Sie stellten sie in die Mitte, sodass sie jeder sehen konnte. Und dann wandten sie sich an Jesus. Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, dass wir solche Frauen steinigen sollten. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen Jesus zu erheben. Aber Jesus beugte sich vor zu Boden und schrieb in den Sand. Ich stelle mir vor, wie die Steine schon in den Händen der Leute kitzelten, nur allzu bereit, abgeworfen zu werden und diese Frau zu richten. Und als sie darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf, sah sie an und sprach: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Zuerst die Ältesten, bis kein Mensch mehr dastand, außer die Frau und Jesus. Und Jesus war ohne Sünde. Er hätte werfen können. Er war ohne Sünde, anders als die anderen. Er richtete sich auf und schaut die Frau an und sagt: Hey, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Die Frau sagt: Nein. Nein, Herr, keiner. Und Jesus guckt sie an und sagt: Dann verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen, aber Sünde von jetzt an nicht mehr. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich schmeiße jetzt meine eigenen Gedanken rein. Wir alle haben ja unsere Fehler, ne? Jeder hat andere Fehler. Bei dieser Frau war es der Ehebruch. Ich hatte andere Fehler, ich habe auch noch Fehler und ich weiß, dass jeder von euch Fehler hat. Aber wisst ihr, was ich glaube? Aus eigener Erfahrung, ich habe das in einem anderen Bereich so oder so ähnlich auch schon mal erlebt, das war genau das, was die Frau erleben musste, um aus dieser üblen Sache rauszukommen. Die hätte es nie geschafft. Die hätten es jetzt richten können, die hätten Steine schmeißen können. Was hat es der Frau gebracht? Nichts. Ich bin voll überzeugt, dass diese Gnade, die Jesus ihr in dieser Sekunde entgegenbrachte, die Frau überhaupt erstmal in die Lage versetzt hat, diese Sünde abzulegen und ihrem Mann treu zu bleiben oder weiß nicht. Leute, wir brauchen Gnade. Jeder von uns. Jeder braucht Gnade. Johannes 1,17, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Und das war seine Aufgabe. Zu den verlorenen Menschen zu gehen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir sind verloren. Ob du das schon spürst oder nicht. Ich habe es ganz deutlich in meinem Leben gespürt, dass ich verloren bin. Wir sind das ohne Gott und wir gehen ewig verloren ohne Gott. Aber wir haben ewiges Leben, echtes Leben in ihm. Wenn wir das wollen. Und dieses Werk tut er bis heute. Durch seinen Heiligen Geist, durch Menschen, die ihn selbst in ihr Leben aufgenommen haben. Aber vor allem auch durch die Schrift, durch die Bibel, für die unzählige Menschen ihr Leben gelassen haben, in dieser Welt schon, bis heute. Weil Wahrheit drin steht. In dieser korrupten Welt. Darf ich das so deutlich sagen? Wir sagen immer, ja, ist doch alles gut, ne? Aber ihr wisst ja gar nicht, was alles teilweise hinter den vier Wänden stattfindet, wenn man mit den Menschen redet. Meine Predigt geht Richtung Zielgerade, okay? Er, Jesus, ist wichtig, ging zu allen Leuten. Er ging zu den Menschen, auch zu denen, die für die Obersten damals und für die religiösen Führer absoluter Abschaum waren. Er ging zu denen, die man Sünder nannte, obwohl jeder Sünde hat. Er ging zu den Zolleinnehmern, er ging zu den Prostituierten. Zu allen Menschen, ohne die Person anzusehen, ohne sie in irgendeine Schublade zu stecken, ohne sie abzuschreiben, wie wir sterblichen Menschen das so gerne mit unseren Mitmenschen machen. Wisst ihr, was cool ist? Wenn man Jesus zum Essen einlud, so kam er. Egal, was du vorher gemacht hast, egal, was die Menschen vorher getan hatten, egal, wie sie waren, egal, ob sie gerochen haben oder nicht, es war egal, er kam, er aß und trank mit den Menschen, wenn sie das wollten. Er kam in ihr Leben, in ihr Lebensboot. Und das gefiel manchen Menschen überhaupt nicht. Vor allem den Pharisäern und den Schriftgelehrten, oder? Ich will nicht immer alle Schriftgelehrten, sind ja auch vielleicht nicht alle, einfach manche Schriftgelehrten halt. Ja? Also einigen gefiel das halt nicht und Gott konnte es diesen einfach nicht recht machen und sie schlugen die Rettung aus. Es gefiel ihnen auch überhaupt nicht, dass er zu Prostituierten, zu Zolleinnehmern, zu Sündern essen ging. Daraufhin sagt Jesus Folgendes. Okay, ist echt Ziel in Sicht. Er sagt in Lukas 7, 31 Folgendes zu der Menschheit, zu den Menschen. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Welches Bild trifft auf sie zu? Sie sind wie Kinder, die auf einem Marktplatz sitzen und einander zurufen. Hey, wir haben euch mit der Flöte lustige Lieder gespielt. Warum habt ihr nicht getanzt? Oder hey, wir haben euch Klagelieder angestimmt, warum habt ihr nicht geweint? Anmerkung meinerseits, warum tanzt ihr nicht nach unserer Pfeife? Jesus weiter in 33, so ist es doch. Johannes der Täufer ist gekommen, er hat gefastet, er hat keinen Wein getrunken und schon habt ihr gesagt, der ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn, Jesus Christus, ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann. Und da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und der Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes recht. Das zeigt sich an all denen, die sie angenommen haben. Leute, das erscheint nicht in den Medien, das liest du in keiner Zeitung dieser Welt. Hinter den Kulissen wurden über die Jahrhunderte Menschen so krass verändert von Jesus. Leben haben sich um 180 Grad gedreht, mein eigenes inbegriffen. Das kannst du nicht vorstellen. Das liest du aber nicht in der Zeitung. Das ist ein Werk Gottes, was im Geheimen stattfindet an Menschen. Das ist so krass. Ich kenne so viele Menschen, die Leute, die auf der Straße waren, die jetzt ein normales Leben führen, Leute, die kriminell waren, die jetzt eben halt nicht mehr so kriminell sind, durch Jesus. Ja? Ein bisschen alt lassen bleiben immer, bis man sie dann ganz abgelegt hat. Und sie zeigen, dass die Weisheit Gottes doch recht hatte. Ja, und wie war das nochmal weiter oben im Text? Alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer, gaben Gott in seinem Urteil recht. Sie haben sich von Johannes taufen lassen. Nur die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machten den Plan zunichte, den Gott für sie hatte. Sie haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Und so auch mit Jesus. Gott konnte es ihnen einfach nicht recht machen, weder durch den Asketen Johannes, noch durch den Menschenfreund Jesus Christus. So, wie ist das mit dir? Kann Gott es dir recht machen? Was willst du, dass Gott tut? Ich weiß es nicht. Aber ich sag dir, was er für dich getan hat. Und das ist das Ende meiner Predigt. Gott kam in unsere gefallene, ungerechte Welt, von Gott abgefallen. Eine Welt, die dem eines Tages voll eintreffenden, absolut gerechten Gericht des Gottes für ihre Bosheit verfallen ist. Das muss irgendwann ausgeglichen werden. Und er kam selbst in diese Welt, geboren in einem Stall, uns die Hand reichend, und mit knapp über 30 Jahren, also ein bisschen jünger als ich, musste er wurde er, und da hat er sogar freiwillig, weil er Gott ist, zugestimmt, in der geistlichen Welt, das haben die Menschen nicht gesehen, aber hat er sich oder wurde er an ein Kreuz geschlagen. Einen der schmerzvollsten Tode sterbend, die es überhaupt gibt. Darüber gibt es Artikel von Ärzten und so weiter, was das für Schmerzen sind. Wie er erstickt ist, weil er zusammengesackt ist. Oder wie man da ersticken kann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einen der schmerzvollsten Tode. Und damit das Gericht Gottes für uns alle auf sich selbst nahm. Damit die vollkommene Gerechtigkeit Gottes ausgeglichen ist und die Tür zurück zu diesem heiligen Gott, der uns zieht, wir erinnern uns auch an den Maßstab, zu diesem heiligen Gott offen steht, zu unserem Schöpfer, für jeden, der das will, Versöhnung mit Gott, unserem Schöpfer, auf dass wir wirkliches und echtes Leben haben in der Gemeinschaft mit Gott. Das fängt hier an und geht es aber bis in die Ewigkeit. Jeder, der an mich glaubt, lebt, auch wenn er stirbt. Wer den Sohn Gottes hat, der hat ewiges Leben. Das gilt jedem, der das annehmen möchte. Und das ist so, dass Gott eigentlich gar nicht mehr tun kann. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Alles Weitere wäre Nötigung von Gott, aber keine Liebe. Wo reihen wir uns ein? Ich schließe mit dem letzten Vers, der mich seit Wochen begleitet. In der Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und werde das Mahl mit ihm essen. Und er oder sie mit mir. Amen.